Liebe Gemeinde, manchmal sollst du eine Predigt vorbereiten, aber du bist mit der letzten noch gar nicht fertig. Vielleicht könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Nicht nur in der Weihnachtszeit, da kann das schon mal kommen, nicht in diesem Jahr, aber wenn es so normal läuft. Nee, aber ich meine, dass dich ein Thema noch so beschäftigt, während du in ein neues einsteigst. So ging mir das mit der Jahreslosung in diesem Jahr und dem Erlebnis, das ich hatte beim Predigen selbst. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. So heißt dieses Wort von einem ökumenischen Arbeitskreis, wird das immer ausgesucht als Überschrift für das Jahr, so also für 2021 dieses Wort. Nun war ich dran mit Predigen, meistens am ersten Sonntag des Jahres nehmen wir die Jahreslosung, das war bei uns am 3.1. der Fall, und ich stehe da so, wie auch jetzt, vor Beginn der Predigt. Die Band spielt noch ihr erstes Lied. Ich stehe also hier auf der Kanzel, habe mein Manuskript zurechtgelegt und gucke. Ihr glaubt ja gar nicht, was man immer alles sieht von der Kanzel, ne? Also gut, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich stehe hier, stell mir vor, jetzt predigst du über die Barmherzigkeit Gottes und dass die uns alle anstecken soll. Und ich sehe, wie da hinten an der Tür jemand steht. Und ich denke, die Person wird doch nicht. Doch, die Person wird und will. Ich weiß, ich muss jetzt anfangen zu predigen. Ich kenne die Person. Sie gehört zur Gruppe der Bedürftigen. Sie ist auch speziell hartnäckig. Ich fange an zu predigen und sehe über die Barmherzigkeit Gottes und sehe, wie die Person an der Tür rüttelt. Und ich denke, es muss doch jetzt jemand hingehen. Das stört doch. Also mich beim Predigen, das stört. Aber es hört keiner. Gut, irgendwann hat die Person verstanden, ich werde wahrscheinlich keinen Kaffee kriegen. Es sind nur wenig Leute da, die Tür ist zu wegen Corona, wir feiern nur online. Aber die Person geht nicht nach Hause, sondern sie stellt sich da in meinen Blick und steht im Fenster. Während der ganzen Zeit, während der gesamten Predigt, in der Kälte, draußen. Und ich denke, muss mich die Person da jetzt unbedingt stören? Ich predige hier über die Barmherzigkeit Gottes. Ihr merkt das schon, wie ich das so darstelle. Ich bin auf meine Reaktion nicht sehr stolz, sondern ich merke, habe in dieser Situation wieder neu gemerkt, Glauben und Leben und Reden und Tun und Gottesdienst feiern und es im Alltag umsetzen, bei mir ist das nicht immer das Gleiche. Am letzten Sonntag ging es um diese Frage, was ist eigentlich Gottesdienst? Was ist Gottesdienst vor allem? Eine Veranstaltung, wo ich sage, die Lieder, die jetzt gesungen werden, die sind gottesdienstlich, die bringen mich weiter, die sind schön, die sind emotional oder eben auch genau nicht. Eine bestimmte Predigt, bestimmte Texte. Oder ist Gottesdienst Hingabe? Hingabe an Menschen. Oder ist Gottesdienst auch beides zusammen? Man kann das gar nicht so genau trennen. Am letzten Sonntag ging es darum. Sören Brünninghaus hat darüber gesprochen. Von der Liebe Gottes, da kann man nicht nur predigen und singen, sondern Gottesdienst setzt sich eben auch fort im Alltag. In der Gemeindeleitung am Dienstag haben wir uns darüber ausgetauscht und wir sind uns einig geworden, eigentlich könnte dieses Jahr so ein Jahr der Barmherzigkeit sein für uns. Und wir wollen überlegen, wo tun sich Felder auf, wo fallen uns Menschen in den Blick, wo entstehen Gelegenheiten, wo wir das tun können, Barmherzigkeit weitergeben, ganz konkret, praktisch. Einige regelmäßige Dinge können gerade nicht stattfinden und da entstehen doch Freiräume. Statt zu warten, wann wird es endlich wieder wie früher, wann können wir so weitermachen, wie es immer war, können wir doch jetzt mal fragen, wo können wir diese Losung umsetzen? Wenn Gott barmherzig ist und wir ihm ähnlich sein sollen, wo ist das für uns dran? Und ich lade euch ein, denkt mit, das kann nicht ein kleiner Kreis machen, sondern vielleicht habt ihr Ideen. Kommt auf uns zu, lasst uns im Austausch sein, lasst uns telefonieren, lasst uns per Zoom treffen, wie auch immer. Gebe Gott, dass wir weiterkommen mit diesem Thema Barmherzigkeit, Leben und Umsetzen. So, und unter dieser Überschrift, mit dieser Fragestellung im Kopf, bin ich dann an den heute für heute vorgeschlagenen Text herangegangen und es war verrückt. Er begann zu mir zu reden. Und ich lade euch ein, den Text jetzt mal so zu hören, was lernen wir über Gottes Barmherzigkeit und unsere? Wie hilft uns dieser Abschnitt da weiterzukommen. Man kann bestimmt ganz anders über diesen Text predigen. Die Bibel ist reich, die Texte haben wir niemals ausgeschöpft. Aber wir lesen ihn heute mal so. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und sein Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Dort gab es 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste 2 bis 3 Eimer. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser auf. Und sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck daraus trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann angetrunken sind, dann folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus verbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit der Text in der Übersetzung der Basisbibel. Eine ganz äußerliche Beobachtung zu Beginn, die aber nicht unwichtig ist: Johannes nimmt uns mit hinein in eine wunderschöne Situation. Und wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, gerade in Zeiten von Corona. Ich glaube, wir sehnen uns alle danach. Ein Fest, eine Party, Essen und Trinken. Es gibt was zu feiern, man hat Spaß, man freut sich. Wunderbar. Wie schön. Wir haben uns getraut, in den Jahreskalender für September ein Gemeindefest einzutragen. Und wir hoffen, dass wir vorher auch schon feiern mit offenen Gärten und in vielen Begegnungen. Und es wird hoffentlich viel gelacht und Raum sein, sich miteinander aneinander zu freuen. Da geschieht was Schönes. Es wird gefeiert und Jesus ist mittendrin. Naja, und wenn man mal im Evangelium liest, wie es im ersten Kapitel losgeht, da kann man schon ein bisschen staunen. Also deine Tante Klärchen, ich verstehe sie schon. Wenn man das erste Kapitel liest, wie es dann im zweiten weitergeht. Johannes baut sein Evangelium ja ganz anders auf als die anderen drei. Johannes guckt auf das Leben Jesu von Ostern her, sozusagen aus himmlischer Perspektive. Und von Anfang an, schon im ersten Kapitel, lässt er keinen Zweifel daran, Jesus ist mehr als ein Mensch. Lasst uns nur mal die Bezeichnungen hören, die Attribute, die Jesus in den ersten Versen des Evangeliums zugeschrieben werden. Nur im ersten Kapitel. Was wird da über Jesus gesagt? Er ist das Leben. Er ist das Licht. In ihm leuchtet die Herrlichkeit Gottes auf. Er ist Gnade. Gnade in Fülle, heißt es da. Er ist der Christus, der von Gott verheißene Messias, gekommen zur Erlösung. Er ist das Lamm Gottes, das die Gottesferne aller Menschen wegträgt. Er ist der Sohn Gottes, heißt es da, ganz erfüllt mit seinem Geist. Noch nicht fertig. Er ist der Meister. Er ist der König Israels. Und er ist der Menschensohn, der den Himmel öffnet. All das, all diese Begriffe, alle im ersten Kapitel ganz geballt zusammengebracht. Okay, die Latte liegt jetzt hoch. Wie geht's los mit dem Hochgelobten, dem Messias, in dem Gott seinen Fuß in die Welt gesetzt hat? So, da wird eine Party in Galiläa gefeiert und Jesus und seine Freunde sind auch eingeladen. Und da wird sich das erste Wunder ereignen. Oder da kann man schon mal staunen. Ich meine, dass er dafür Zeit hat. Der Messias, der König, der Menschensohn, das Licht der Welt. Das will jetzt gar nicht zu diesen großen Begriffen passen, wie Jesus da zu Tisch liegt und isst und trinkt und sich des Lebens freut. Wie wäre es mit einer aufrüttelnden Rede, einem Programm? Was hat er vor? Was hat man von ihm zu erwarten? Was erwartet er von uns? So macht es Matthäus in seinem Evangelium. Oder ein wirklich lebensrettendes Wunder, das wäre auch angemessen, wie bei Markus. Aber Johannes malt uns ein Bild von einem Fest vor Augen, eine mehrtägige Hochzeit, Inbegriff der Lebensfreude und Jesus mittendrin. Und ich denke, das ist mehr als ein oberflächlicher erster Eindruck. Unser geistliches Leben, so lese ich das jedenfalls, muss immer auch ein bisschen Fest sein. So ein Hauch von Partystimmung darf sich breit machen, wenn wir singen und beten und wenn wir barmherzig sind. Und wir dürfen bei dem Programm Gottes Liebe und Barmherzigkeit weitergeben, nicht verkrampfen. So viele Menschen brauchen uns und es gibt so viel zu tun. Und außerdem, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Und da hast du alle Bestandteile zusammen für einen echten Burnout. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Interessant, am Anfang der Evangelien und am Ende werden wir mit hineingenommen in Festszenarien, Hochzeitsfeiern. Da wird gefeiert, da geht es fröhlich zu. Das kann kein Zufall sein. Jetzt ist da eine weitere interessantere Sache, eine interessante Sache. Man könnte denken, ein Nebengleis, so ein Seitenthema, aber es ist weit mehr als das. Jesu Mutter sagt zu ihrem Sohn, die haben keinen Wein mehr. Ich liebe ja solche Nachrichten. Tja, ist kein Wein mehr da? So indirekte Botschaft. Ne? Sie beauftragt Jesus nicht, aber man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, was dahinter steckt. Eine Hochzeit, viele Gäste, die Party lange noch nicht vorbei, eine Beschämung. Vielleicht eine Blamage, über die man sich noch lange erzählt, von der man noch lange erzählt, das sind ja die, bei deren Hochzeit damals, weißt du ja, der Wein nicht gereicht hat. Und das sind ja die Kinder von denen, bei deren Eltern damals der Wein nicht gereicht hat und so weiter. Jesu Mutter war vermutlich hinter den Kulissen tätig und half mit. Frauen waren im Orient zu den eigentlichen Festen gar nicht eingeladen. Macht man sich manchmal so klar, gar nicht so klar, dass unsere biblischen Texte in der Zeit des tiefsten Patriarchats entstanden sind. Aber sie ist dabei und sie hat offenbar auch was zu sagen. Also sie ist nicht auf einer Ebene mit den Sklaven, weil sie denen ja sagt, wenn Jesus kommt, dann nehmt ihn ernst. Also jedenfalls ist für uns jetzt gar nicht so wichtig. Sie raunt ihrem Sohn zu, du, da gibt's in der Küche eine unschöne Entwicklung. Und offenbar weiß sie mittlerweile, mein Jesus, das ist ein ganz besonderer, der kann helfen, wo wirklich Not ist. Aber kennt ihr das eigentlich, so Aufträge, die man euch erteilt oder die du dir vielleicht auch selber erteilst? Tja, der Wein ist aus. Im Haushalt gibt es sowas ja öfter mal. Schatz, der Mülleimer ist voll. So, oder das heißt, dann würdest du den mal ausleeren. Warum haben wir eigentlich keine Milch im Kühlschrank? Dann will ich natürlich nur wissen, warum ist da jetzt keine Milch? Es geht aber auch sehr viel weniger banal. Es werden ja dringend noch Leute gesucht, die das können, was du kannst. Das Geld ist gerade auch etwas knapp. Paulchen scheint es ja gerade auch nicht so gut zu gehen. Ich höre solche Aufträge und Anfragen ständig. Früher hatten wir auch größere Taufen. Die Musik in letzter Zeit. Hänschen habe ich ja auch schon lange nicht gesehen. Ich will das jetzt gar nicht auf mich beziehen. Ich glaube, wir kennen sowas alle. Ausgesprochene oder unausgesprochene Aufträge. Und manchmal fallen die dann bei uns so auf vorbereiteten Boden, auf unser Selbstbild und auf unsere inneren Botschaften. Ich will's gut machen. Ich will, dass mich alle mögen. Oder auch, ich will barmherzig sein, weil Gott ist ja barmherzig. Ich muss barmherzig sein. Oh, liebe Gemeinde, man kann mit diesem Thema so wunderbar schlechtes Gewissen machen, ihr glaubt es gar nicht. Und wenn du dann so eine Botschaft hörst, dann nichts wie ran an den Auftrag. Du musst das jetzt umsetzen, weil wenn du es nicht machst, dann macht's keiner. Und ich will doch ein guter Mensch sein und Gott ist doch barmherzig. Und bei Jesus, bitte schön, nochmal, Licht der Welt, Gnadenschenker, Messias, trägt die Sünde der ganzen Welt, was haben wir da alles über ihn gehört? Da sollte das doch reichen, so eine kleine Andeutung. du, da ist jetzt kein Wein mehr. Weißt schon. Aber die Antwort Jesu, wir haben es gehört, durchaus schroff. Was willst du von mir? Bei Luther klingt es noch schroffer. Was geht es dich an, Frau? Sie sind auch nicht Sklaven ihres Gewissens. Sie sind frei. Frei zu sagen, wann ihre Stunde gekommen ist und wann nicht. Das ist gar nicht immer einfach. Ich kann das auch nicht immer gut. Aber ich glaube, dieser Text legt uns das ans Herz. Lass dich nicht rumschubsen, lass dich nicht klein machen, lass dich nicht vom Gesetz regieren, auch nicht vom Gesetz der Barmherzigkeit. Frage, wo ist mein Auftrag? Wozu sage ich Ja? Und hinter jedem Ja steckt immer auch ein Nein. Das geht gar nicht anders. Wenn du zu irgendwas Ja sagst, kannst du nicht gleichzeitig was anderes machen. Muss. Spannend ist dann, Johannes erzählt uns, Jesus nutzt die Waschkrüge für das Wunder. In einem frommen jüdischen Haus hat man sich vor und nach dem Essen die Hände gewaschen. Nicht in erster Linie aus hygienischen Gründen, sondern als Demütigung vor Gott. Ich bin als Mensch nicht rein. Ich brauche Gnade. Ich mache mir klar, ich bin ein Sünder. Ich kann ja nicht bestehen vor dem heiligen Gott. Aber so rein, wie meine Hände jetzt sind, so rein will ich dastehen vor Gott. Ein Ritus der Buße, des Gehorsams, der Unterordnung. Ganz sicher etwas Gutes. Und nun nutzt Jesus ausgerechnet diese Gefäße, vielleicht waren das auch die einzigen im Haus, weiß ich jetzt nicht genau, aber diese Gefäße nutzt er und macht aus Wasser Wein. Die Gefäße der Buße werden zu Freudengefäßen. Wasser wird zu Wein. Ihr wascht euch die Hände, macht euch klein, wünscht euch Gottes freundliche Zuwendung, das ist gut. Aber ich zeige euch etwas Besseres. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Der Kirchenvater Hieronymus wurde mal zu diesem ungeheuren Text befragt. Jemand hatte ausgerechnet, 6 Krüge, zusammen wohl so 600 Liter, also wenn das Tante Käthe gewusst hätte. Und es geht ja jetzt nur um den Wein, der noch fehlt. Da, die hatten ja schon Wein. Und jetzt nochmal 600 Liter obendrauf. Einer fragte Hieronymus, ob denn die Hochzeitsleute diese ungeheure Menge Wein wohl wirklich völlig ausgetrunken hätten. Der Kirchenvater sagte, nein, wir trinken heute noch davon. Eine tolle Antwort, bestimmt auch legendarisch irgendwie, aber ich denke, sie stimmt. Wir trinken immer noch Hochzeitswein von Kana. Nein, wir sind weder rein noch vollkommen, wir sind begrenzt, wir sind unbarmherzig, wir sind voller Macken, wir sind nicht wie Gott. Und da können wir jetzt zu Kreuze kriechen, uns klein machen, wir können ganz viele Riten üben und sagen, und ich lass mich taufen und ganz erwachsen und Abendmahl nehme ich jetzt auch und ich, oder nehme mir im alten Bund, ich wasche mir die Hände vor dem Essen, nach dem Essen, nochmal zwischendurch und immer wieder und ich bringe Opfer und irgendwie werde ich ihn doch davon überzeugen und wir merken immer wieder, es reicht nicht. Ich versage trotzdem, ich krieg's nicht geregelt. Und hier, die Bußgefäße werden randvoll mit dem besten Wein. Ein Wunder. Die religiösen Gefäße einfach zweckentfremdet. Wie frech, wie kühn. Aber Jesus rüttelt an der religiösen Ordnung. Lass doch Jesus auch mal an deiner religiösen Ordnung rütteln. Erlaub ihm das mal. Guck mal, was passiert. Und wie sehr Jesus die religiöse Ordnung in Frage stellt, zeigt sich auch direkt dann im folgenden Text. Jesus geht nach Darstellung des Johannes von Kana schnurstracks nach Jerusalem und schmeißt im Tempel die Tische um und schüttet das eingenommene Geld der Händler aus und er lässt die Opfertiere frei, die sogenannte Tempelreinigung. Alle anderen Evangelien berichten diese Zeichenhandlung viel, viel später. Der Tempelfrevel wird Jesus ans Kreuz bringen. Das lassen sich die Priester nicht gefallen, dass da jemand macht, was er will. Aber Johannes verknüpft diese beiden Geschichten und er stellt die Tempelreinigung direkt neben das erste Wunder. Das Wunder zu Kana, aus Wasser der Buße wird Wein und die Tempelreinigung, keine Opfer mehr, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Tauschstation. Und ich habe wirklich den Eindruck, Unser Text und auch der dann folgende wollen uns auch so in dieser Klammer was ganz Wichtiges sagen. Mit Jesus wird die Religion auf andere Füße gestellt, nämlich Schluss mit Rechnen. Schluss mit, ich mache etwas, damit Gott etwas macht oder nicht, etwas nicht macht. Ich kaufe eine Taube, ein Schaf, das opfere ich und ich hoffe, er nimmt mich an. Ich wasche mir die Hände, ich halte mich an seine Ordnung, ich hoffe, er ist mir gnädig. Ich bin lieb zu meiner Umwelt, ich lasse mir nicht zu Schulden kommen. Ich beschäftige mich mit Religion, lese dann und wann in der Bibel. Ich gehe in die Kirche und halte mich so gut es geht an die Regeln und ich hoffe, er ist mir recht. Jesus kippt diese Ordnung. Aus Bußgefäßen lässt er besten Wein entstehen. Die Tauben der Verkäufer lässt er fliegen und ihr Geld wirft er zu Boden. Raus, ihr Händler und Verkäufer, raus aus dem Haus meines Vaters. Das Leben funktioniert nicht wie ein Tausch. Liebe Gemeinde, haben wir das wirklich verstanden? Als die Grundlage, die unser ganzes Leben umfasst, kein Tauschhandel mit dem lieben Gott? Er ist uns gnädig. Er ist uns barmherzig. Er liebt uns. Punkt. Mit unseren Taten, mit unserem Verzicht, mit unserem Gehorsam brauchen wir ihn nicht auf unsere Seite ziehen, auch nicht mit unserem großen Glauben. Da ist er längst. Auf unserer Seite genauso wie auf der Seite aller Menschen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wisst ihr, was ich glaube? Unsere Barmherzigkeit ist auch oft genug ein Tauschhandel, bewusst oder unter der Hand. Ich weiß doch, wem ich warum Gutes tue. Ich gehe einen Deal ein. Ich bin nett zu dir und da erwarte ich natürlich, ja wohl auch zu Recht, dass du zu mir auch ein bisschen netter bist. Ich tue Gutes und klar, ich will belohnt werden von Gott, wenigstens von meinem Gewissen. Ein gutes Gefühl, vielleicht auch von den Menschen. So läuft das doch. Machen wir uns mal klar, wir leben in einer Tauschgesellschaft. Ich stelle meine Arbeitskraft in den Dienst einer Firma und dafür bekomme ich Geld. Die Guten bekommen viel Geld, die nicht so Guten weniger. So soll es jedenfalls funktionieren. Es funktioniert nicht so, wissen wir auch. Der Kapitalismus hat seine Schwächen, aber vom Prinzip ist es doch so gedacht. Studierst du lange, Plus und Minus. Kann der nicht gut? Verwechselt der immer wieder? Ein bisschen flapsig gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht kommt uns Gott nahe, wenn wir seine Vollkommenheit neu definieren. Nicht vollkommen im Sinne von perfekt gerechnet, sondern vollkommen perfekt barmherzig. Und hier im Text 600 Liter allerfeinsten Weins. Verschwenderisch viel, hat keiner verdient und keiner erwartet, aber wohl bekomm's. Zum Schluss. Wie genau hat sich das Wunder ereignet? War da ein Gebet, ein Machtwort, eine Geste? Keine Ahnung, steht nicht da. Aber wo kommt's her? Der Festmeister denkt, der Bräutigam war's. Der Bräutigam kann's aber auch nicht erklären, die Diener sagen nichts und die Gäste kriegen offenbar sowieso nicht mehr viel mit. Nur die Jünger, sie staunen, sie glauben. Sie werden zu Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Sie haben die Herrlichkeit Gottes geschaut. Dabei hat Jesus das Wunder nicht vor aller Augen gemacht. Hört mal her, ich bringe jetzt einen Toast raus mit dem Wein, den Gott persönlich. Nee, Jesus arbeitet mit anderen zusammen, mit den Dienern, mit dem Festmeister, auch mit seiner Mutter, deren Willen er dann schließlich doch umgesetzt hat. Und er bekommt kein Lob. Keine Aufmerksamkeit. Er lässt die Diener ihre Arbeit machen. Er benutzt die bereitstehenden Krüge. Er verwendet die vorhandenen Gefäße und Strukturen und rettet so eine Hochzeit und sorgt für Lebensfreude. Nur die Jünger verstehen. Wow, hier hat sich wirklich die Herrlichkeit Gottes gezeigt. Amen.